Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist zur heutigen Kraft-Menschen-Session bei Gedankenkraft, deinem Mind-Science-Power-Podcast. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin Gründerin und Mind-Science-Coach von Gedankenkraft und in der heutigen Kraft-Menschen-Session ist Fabian Dittrich bei mir zu Gast. Und Fabian kommt aus der Crew der Schlafonauten und ist Experte, wenn es um das Thema Schlaf geht. Und wir sprechen heute gemeinsam zu dem Thema Schlaf und wie du für dich einen gesunden Schlaf in deinem Leben finden kannst und den dann auch wirklich langfristig etablieren kannst. Es gibt super viele spannende Infos. Wir sprechen über verschiedene Schlaftypen, wie eigentlich auch ein Schlafcoaching bei ihm funktioniert, was die häufigsten Schlafprobleme sind und was du dagegen tun kannst. Fragen wie Schlaftracking, aber auch Supplements spielen eine Rolle. Von daher sei ganz gespannt und ich freue mich gemeinsam mit dir auf die Folge. Ja, Schlafen ist ja eine Sache, die super wichtig ist für uns alle. Aber bei manchen funktioniert die nicht so ganz. Und dafür gibt es Schlafcoaches, unter anderem die Schlafonauten. Und da ist der Fabian heute bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Fabian.
Hallo Selina, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön. Und wir wollen heute ein bisschen zum Thema Schlafen quatschen. Und ja, die erste Frage, die mich eigentlich interessiert, ist, wie kommt man dazu, Schlafcoach zu werden?
Eine spannende Frage, die ich häufig gestellt bekomme. Ich habe jetzt nichts dergleichen studiert, also man kann keinen Schlaf studieren oder wacht nicht eines Morgens auf und sagt, ich werde jetzt Schlafcoach, das ist jetzt kein Kindheitstraumberuf, sag ich jetzt mal. Es hat bei mir einen persönlichen Hintergrund. Ich hatte einfach selber so vor zwei Jahren Schlafprobleme. Ich war im Studium und hatte da viel zu tun, war sehr ambitioniert, habe am Lehrstuhl gearbeitet, habe nebenher noch versucht, zwei Unternehmen zu gründen und das war dann irgendwann alles zu viel. Und dann hat auch natürlich irgendwann der Schlaf gelitten. Und dann habe ich mich selber einfach so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, Dinge zurückgestellt, dass es einfach mal ein bisschen entspannter ist im Leben und im Studium und so nach und nach meine Schlafprobleme in den Griff bekommen. Aber im Rahmen meiner Recherche gemerkt, hey, es gibt nicht so die eine Anlaufstelle im Internet, wo ich mich jetzt super aufgehoben gefühlt habe. Mhm. Also da liest man natürlich hier und da Blogartikel oder einen Artikel bei Spiegel, bei Focus, findet da man ein super Video zu dem Thema. Aber es gab nicht so eine Anlaufstelle, wo ich sagte, cool, da finde ich gerade alle Informationen und ich weiß, wie es um meinen Schlaf steht oder kann da immer wieder drauf zurückgreifen. Und ja, also ich habe dann mein Schlafproblem irgendwann in den Griff bekommen, fand das Thema aber super spannend, dass ich mich einfach noch mehr damit beschäftigt habe. Ich habe mir noch ein paar Bücher gekauft und dann irgendwann gesagt, hey, das Thema findest du selbst so spannend, wie wäre es, wenn du nicht einfach selbst die Anlaufstelle im Internet machst, die du im Rahmen deiner eigenen Recherche gerne gefunden hättest. Mhm. Also auch für junge Leute wie für mich im Studium jemanden, die auch junge Leute mit anspricht, die ganz modern aufbereitet ist. Und so ist das dann entstanden, dass ich gesagt habe, okay, würde ich gerne was machen, aber auch mit YouTube und das Ganze ein bisschen größer machen, weil ich dachte, hey, kann nicht sein, Schlaf ist ein Riesenthema, warum finde ich da zum Internet nicht so eine Anlaufstelle? Deswegen wollte ich das direkt etwas größer aufziehen. Und dann habe ich einen Aufruf gestartet bei uns in der Facebook-Gruppe der Uni, ob da jemand Bock drauf hätte, mal über das Thema zu quatschen, ob der das Thema auch ganz interessant findet und habe jemanden gesucht, der das für YouTube machen möchte, weil ich eher so diejenige bin, der gerne viel liest und Blogartikel schreibt und das ganze Thema auch theoretisch aufarbeitet. Und dann habe ich jemanden gefunden, der das auch super spannend fand und sagte, hey, finde ich super wichtig, der ist sportlich sehr ambitioniert und hat das Thema Schlaf und Regeneration einfach verstanden und fand das super spannend, einfach mal auch selbst das auf die Beine zu stellen auf YouTube.
Und das ist dein heutiger Partner auch, oder?
Und das ist dann mein heutiger Partner, genau. Das ist ganz lustig. Also wir kannten uns gar nicht und haben einfach gesagt, okay, wir finden das Thema spannend, dann machen wir einfach mal zusammen ein bisschen YouTube-Videos und Blogartikel. Es hat dann noch ein paar Monate gedauert. Natürlich, Schlaf ist ein intensives Wissensthema. Klar. Man kann nicht einfach rausgehen und irgendwas auf YouTube stellen. Wenn Leute wirklich Probleme haben, dann wollen sie auch fundierte Tipps haben. Und deswegen war uns ganz wichtig, hey, wir lesen uns noch ein paar Monate ein und gehen dann erst mit so Basic-Themen raus, mit Blogartikeln, mit YouTube-Videos. Und so ist das dann entstanden. Und nach ist dann einfach aus dem Hobby dann immer mehr geworden, dass wir Anfragen bekommen haben, dass wir auch einfach mal ein Buch geschrieben haben. Und das hat sich dann erst so nach 1,5 Jahren entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, da kann man auch ein Coaching draus machen. Also wir sind so weit, dass wir anderen auch wirklich was beibringen können zum Thema Schlaf. Genau, und so ist es dann entstanden. Also es war ein Prozess. Wir haben einfach mal gesagt, wir fangen einfach mal an mit YouTube und mit Blog. Und wie sich das dann entwickelt, schauen wir mal, und ist dann zufriedenerweise gut entwickelt.
Ja, mega cool. Ich finde das immer total schön, gerade wenn man so aus intrinsischer Motivation heraus was entwickelt, ne? Also wirklich ein Thema hat, was einen auch selbst beschäftigt, weil ich finde, nur dann oder gerade dann bist du richtig gut ja auch in Sachen, ne? Wenn du selber die eigene Motivation dahinter hast. Wie kann ich mir so ein Schlafcoaching bei euch jetzt vorstellen, ne? Also du hast schon gesagt, es gibt Blogartikel mit ganz viel Wissen, was ihr irgendwie vermittelt. Aber was passiert genau in so einem Schlafcoaching? Wie läuft das ab?
Genau, also du sagst schon, ganz viel Wissen haben wir natürlich auf YouTube, ich glaube über 110 Videos und ganz viele Blogartikel und ein Buch. Also das Wissen rund um das Thema Schlaf ist ja da. Das kann sich jeder von uns aneignen, sehr kostengünstig. Aber das Problem bei Schlafproblemen ist ja immer, es gibt so viele Tipps, kennst du vielleicht auch, wenn man es einfach mal googelt, gibt bestimmt 100 Schlaftipps. Mhm. Aber welche funktionieren jetzt bei mir? Welche kann ich in meinen Alltag integrieren? Welche Tipps funktionieren auch bei meinem spezifischen Problem? Habe ich vielleicht Einschlafprobleme? Habe ich Durchschlafprobleme? Oder fühle ich mich einfach morgens nicht erholt? Das sind ganz verschiedene Probleme, wo verschiedene Tipps und Verhaltensänderungen nötig sind. Deswegen ist halt so ein Coaching eigentlich ganz sinnvoll, ob man das jetzt Coaching nennt, Training, Beratung. Im Prinzip ist es einfach nur ein 60-minütiges Gespräch, in dem wir den Schlaf und den Alltag einfach mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und der Coachee, nenne ich ihn jetzt mal, dann im Ergebnis einen Umsetzungsplan mit an die Hand bekommt. Hey, das sind die Tipps und Verhaltensweisen und Änderungen, die ich dir empfehle in deiner Situation. Und das sind Dinge, die du vielleicht nicht ausprobieren brauchst, weil sie bei deinem spezifischen Problem gar nicht helfen. Und dann, ja, liegt es an dem Coach, das auch entsprechend umzusetzen. Weil das Wissen ist halt da, aber es liegt immer an der Umsetzung. Und da ist so ein Coaching ganz sinnvoll, dass wir konkret sagen, okay, mach die Steps, erstmal setzt sie wirklich um und dann sollte sich schon eine Veränderung vollziehen. Das funktioniert halt so, dass im Vorfeld des Coachings wird erstmal 14 Fragen ausgefüllt, damit ich mich auch entsprechend vorbereiten kann. Ich muss wissen, wie alt ist derjenige, was hat er vielleicht schon ausprobiert, was sind genau die spezifischen Schlafprobleme, also Einschlafprobleme, Durchschlafprobleme und was dazugehört. Ist es vielleicht ein Schichtarbeiter? Ist vielleicht ein
Entschuldige, Arzt. Dass ich da kurz einhake, aber was mich beispielsweise jetzt interessieren würde, gerade wenn du sagst, das Alter ist super wichtig, gibt es da irgendwie, sag ich mal, Schemata oder Muster, die ihr feststellt bei besonders jungen Klienten oder eher älteren Klienten, dass sich da wirklich auch die Gründe, warum man eben nicht gesund schläft, warum man nicht durchschläft, kategorisieren lassen und unterscheiden?
So ein bisschen. Natürlich, digitale Medien und der Medienkonsum ist bei Jüngeren mehr verbreitet, dass man da auch nicht mal, man muss bei Jüngeren andere Tipps ansetzen auch. Also man kann natürlich viel tun, um am Abend zu entspannen, Meditation, Entspannungsübungen und dergleichen, aber jüngere Leute wollen sowas oft nicht als erstes hören. Also die finden das, ist nichts für mich, ist eher was für ältere Leute oder für ihre Eltern vielleicht. Deswegen muss man damit schon mal mit anderen Tipps ansetzen. Und natürlich hinsichtlich Schlafproblemen ist es bei Älteren einfach so, dass der Schlaf leichter wird, dass man eher Durchschlafprobleme hat, und da gilt es dann auch aufzuarbeiten, hey, das ist normal, und dass man sich da viele Dinge, ja, viele Wissensdinge muss man da einfach nochmal aufarbeiten, dass viele Dinge im Alter leider normal sind, dass der Schlaf ein bisschen schlechter wird oder sich verteilter, aber dass man sich da nicht groß Gedanken drüber machen muss, weil einfach alle in der Altersklasse damit zu kämpfen haben. Und dass man da aber trotzdem bestimmte Dinge tun kann, um die Auswirkungen des Alters ein bisschen zu minimieren.
Ja, spannend. Okay, und dann sagst du 14 Fragen, die erstmal wichtig sind, um für dich ein Gefühl für den Klienten zu bekommen. Und was passiert dann? Also dann findet dieses Gespräch statt, wie du eben erwähnt hast. Und dann geht der Klient raus, indem er dann wirklich auch einen konkreten, ich sag mal, Ansatzplan, Maßnahmenplan hat, was er anpacken kann, wo seine, ich sag mal, Painpoints sind und wo er Sachen ändern kann.
Genau, also die Fragen vorab helfen mir einfach, dass ich mich super vorbereiten kann, dass wir uns nicht erst noch im Gespräch kennenlernen müssen, 20 Minuten, und dann haben wir nur noch 40 Minuten fürs
Effizienz
Coaching.
Effizienz also.
Genau, das ist halt so der Hauptansatzpunkt der Fragen vorab, und dass ich auch schon mal klären kann, vielleicht kann ich auch gar nicht helfen. Also wenn schon ein Arzt involviert ist oder so, das fragen wir eigentlich schon vor der Buchung ab, aber dann sind wir raus, weil wir einfach kein Mediziner sind und nicht in eine ärztliche Behandlung reinfuschen möchten.
Ja, das ist ja auch immer ein super wichtiges Thema, was jetzt nicht nur ne, Schlafcoaching angeht, sondern generell das Thema Coaching. Ne? Sobald da irgendwie, sag ich mal, eine Krankheit diagnostiziert wurde, ist es halt für Coaching schwierig, dann da anzusetzen.
Genau. Und im Coaching an sich, genau, dann schaue ich mir halt die Fragen nochmal an, habe dann schon im Vorfeld bestimmte Ansatzpunkte identifiziert, wie vielleicht, okay, keine regelmäßigen Schlafzeiten, ist das vielleicht beruflich nicht möglich, kennst du deinen Schlaftyp, das sind so typische Fragen vorab. Das sind so Ansatzpunkte, bei denen ich einhaken kann und vor allem die Punkte, die schon ausprobiert worden sind. Also ist auch eine Frage, hast du bestimmte Dinge schon ausprobiert, da hake ich dann nochmal ein und dann ja gehen wir das Ganze so ein bisschen durch, was so meine Empfehlungen sind und schaue mir nochmal intensiver den Alltag an, um auch bisschen zu gucken, ja, welche Empfehlungen sind überhaupt möglich in deinen Alltag zu integrieren. Und das Ergebnis ist dann, wie du schon sagst, am Ende der 60 Minuten steht ein Umsetzungsplan mit konkreten Tipps, die derjenige dann umsetzen soll. Also normalerweise ist das auch ein Videocoaching. Das heißt, wir zeichnen das auch auf, wenn derjenige das möchte. Das heißt, er kann sich das auch nochmal zu Hause ansehen.
Sehr cool, ja.
Das ist immer ganz, ganz gut, muss ich mitschreiben. Wir können die 60 Minuten wirklich intensiv gemeinsam nutzen. Und im Nachgang, ja nach 3-4 Wochen in der Regel, möchte ich gerne Feedback haben. Konntest du das umsetzen? Hast du es umgesetzt? Wie ist eine Veränderung? Und dann schauen wir, ja, ob sie eine Veränderung vollzogen hat oder ob vielleicht nochmal ein Coaching notwendig ist.
Also da hört man ja aber auch schon raus, ne? Schlaf ist ja was sehr Individuelles, ne? Und auch gerade, was du in deinem Alltag wirklich an Empfehlungen umsetzen kannst, hängt ja auch immer sehr individuell davon ab, wie gestaltet sich dein Alltag. Jetzt hast du gerade angeschnitten, es gibt verschiedene Schlaftypen. Was gibt's da so verschiedene? Wie kann man die kategorisieren? Erzähl mal ein bisschen, das
genau.
Ist spannend.
Also normalerweise kategorisiert man die nach Lerche und Eule. Das sind so, Lerchen sind die Frühaufsteher, die ganz natürlich einfach früh schon wach werden und dementsprechend auch früh müde werden und früh ins Bett gehen. Und es gibt die Eulen, das sind einfach die Leute, die ja gerne spät ins Bett gehen und länger schlafen. Das heißt ja nicht, dass sie mehr schlafen, sondern einfach, sie gehen später ins Bett, dementsprechend wachen sie auch später
auf. Haben einen anderen Zyklus dann einfach.
Genau, und das ist halt immer ganz wichtig auch zu wissen, kennen diejenigen ihren Schlaftyp, ihren natürlichen Schlaftyp? Also wie würden sie eigentlich schlafen, zum Beispiel im Urlaub, wenn der normale Alltag da nicht drauf Einfluss nimmt auf ihr Schlafverhalten, und dann zu sehen, okay, bin ich vielleicht eher eine Eule, muss aber beruflich bedingt immer früh aufstehen.
Kann sich das im Laufe der Zeit auch verändern? Weil wenn ich jetzt einfach mal so auf mich gucke, ich war irgendwie so meine komplette Jugendzeit, würde ich mal sagen, mega die Eule. Immer super lang geschlafen und auch super spät ins Bett, logischerweise. Ne? Die Partys waren hart und lang. Mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich, auch wenn ich am Wochenende irgendwie aufwache, immer schon so zwischen 7:30, 8 wach bin.
Genau, also der Schlaftyp verändert sich wirklich mit dem Alter. Also in jungen Jahren, wie du schon sagst, Pubertät, Jugendliche und Studentenzeit sind wir alle Eulen. Und das ist dann halt blöd, wenn Uni und Schule früh anfängt. Und mit dem Alter, so ab 25, zeigt sich dann der genetische Schlaftyp.
Ach,
also dann,
ja,
ob du eine Lerche bist oder eine Eule oder eher so ein Normaltyp, dem das eigentlich relativ egal ist und mit beidem ganz gut klarkommt. Und je älter wir werden, desto eher werden wir dann wieder eine Lerche. Also kennt man vielleicht auch von seinen Großeltern, dass sie auch wieder früher aufstehen und dergleichen. Genau. Und das ist halt immer ganz wichtig, wenn man das nicht weiß, dann denkt man vielleicht, das wäre unnormal oder dergleichen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn derjenige das vielleicht auch weiß, seinen Schlaftyp und möglicherweise seine Arbeitszeiten, vielleicht wenn er Gleitzeit hat, darauf anpassen
kann.
Klar,
auf jeden Fall. Beziehungsweise, was ich bei mir auch merke, ist, dass ich so mega der Rhythmusmensch bin. Also ich brauche einen festen Rhythmus, ne? Also wenn ich dann irgendwie mal einen Abend doch ein bisschen länger unterwegs war und dann am nächsten Morgen bis um 10 schlafe, dann merke ich irgendwie schon, dieses Zeitversetzte, das bringt mich irgendwie so aus meinem Biorhythmus raus, ne?
Genau, also regelmäßige Einschlafzeiten ist eigentlich so der Haupttipp, den wir jedem mitgeben müssen, weil sich beim Fragebogen halt häufig zeigt, okay, regelmäßige Schlafzeiten sind nicht vorhanden. Und dann ist auch da mal Aufarbeitung, hey, warum sind die wichtig? Rhythmus, warum ist das positiv für unseren Körper? Wie können wir das erreichen? Und da sind dann auch so 3-4 Wochen Testphase, hey, zieh das wirklich mal durch, lass es am Wochenende mal sein. Und dann wirst du schon spüren, was das für eine Veränderung mit sich bringt. Und dann sind häufig auch schon ja die meisten überzeugt, okay, ich lasse es jetzt doch eher mal mit dem Ausschlafen, weil man das schon selber nach 3-4 Wochen merkt, wie positiv sich das auf den Körper auswirkt.
Aber das ist cool, dass du jetzt auch schon das erste Thema angesprochen hast, weil meine nächste Frage wäre jetzt, was sind so die gängigen Schlafprobleme? Also zum einen hast du ja jetzt gesagt, eine unregelmäßige Schlafenszeiten. Was ist noch so, sag ich mal, das Häufigste, was du irgendwie zu hören bekommst?
Also die häufigsten Schlafprobleme sind, wie du schon sagst, fehlender Schlafrhythmus, aber da kann man ja was gegen tun. Mhm. Das ist häufig einfach nur eine Disziplinfrage. Natürlich, häufig spielen auch, wenn du Kinder hast oder so, dann ist es nicht immer so möglich, aber in vielen Fällen ist es wirklich nur eine Disziplinfrage, einen vernünftigen Schlafrhythmus zu integrieren oder auch einfach seinen Schlaftyp mal kennenzulernen. Dann kann es vielleicht sein, es bringt nichts, wenn du jeden Abend versuchst, um 22 Uhr einzuschlafen, wenn du genetisch eine Eule bist. Das ist immer so ein Punkt. Und natürlich, Einschlafprobleme ist ein sehr großes, ist eigentlich der Hauptfaktor, mit dem sich unsere Arbeit beschäftigt. Also Durchschlafprobleme eher seltener, nicht ganz so oft, aber das kriegen wir relativ schnell in den Griff. Aber Einschlafprobleme sind ein sehr viel größeres Problem. Und da ist dann halt.
Und was sind die gängigen Einschlafprobleme? Also ist Stress, Gedanken, also was spielt da noch alles so mit rein, warum Menschen nicht gut einschlafen können?
Okay, also was sind die Einschlafprobleme? Einschlafprobleme sind einfach nur, dass sie lange brauchen einzuschlafen. Die Ursache dahinter ist natürlich extrem vielschichtig. Und deswegen ist ja das Coaching mal ganz wichtig, weil ich kann dir super viele Einschlaftipps geben bezüglich Stress runterkommen, bezüglich, dass du dein Schlafsystem optimierst. Vielleicht ist da in deinem Schlafzimmer hinsichtlich Luft, Licht, Temperatur auch etwas nicht ganz optimal gestaltet. Hinsichtlich blauem Licht am Abend, dass einfach dein Körper gar nicht genug Melatonin, das Schlafhormon, produzieren kann, weil du ständig noch vor dem Laptop oder dergleichen hängst. Das ist ein Riesenproblem. Aber auch Ernährung ist oft ein Punkt.
Okay,
spannend. Dass natürlich der Körper ist darauf ausgerichtet, das Schlafhormon zu produzieren und dergleichen. Aber wenn er die notwendigen Bausteine dafür nicht hat, sei es durch eine einseitige Ernährung oder weil du dich am Tag nur drinnen aufhältst und kein Tageslicht deinem Körper gibst, dass er bestimmte Hormone produzieren kann, dann wird es auch nicht funktionieren. Mhm. Dann kann es natürlich super entspannt sein, aber wenn die notwendigen Bausteine in deinem Körper fehlen, dann dauert es leider auch länger mit dem Einschlafen.
Gerade wenn wir jetzt vom Thema Ernährung und auch Essen sprechen, gibt es irgendwie so eine Faustformel, wie viel Zeit zwischen dem Abendessen und dem zu Bett gehen liegen sollte, oder kann man das nicht so pauschalisieren?
Kann man eigentlich nicht so pauschalisieren. Also eine Faustformel ist eigentlich 3 bis 4 Stunden, aber ich sage dann auch immer, wenn du keine Probleme hast, wenn du essen kannst, was du möchtest am Abend und sagst, ich schlafe mit vollem Bauch wie ein Baby, dann bin ich der Letzte, der dir das verbietet. Aber wenn Probleme mit dem Einschlafen bestehen, dann kann das ein Ansatzpunkt sein, okay, vergrößere doch mal das Zeitfenster zwischen letzter Mahlzeit und Einschlafzeit. Aber wenn alles okay ist oder ja einfach wirklich stressbedingt ist, dann sage ich dann, ess weiterhin, wann du möchtest. Aber es ist halt ein extrem individuelles Thema.
Jetzt ist es ja ganz oft so, wenn wir jetzt mal so auf das Thema Mindset zu sprechen kommen, du liegst im Bett, willst schlafen, hast irgendwie vielleicht die ersten 2 Nächte schon nicht gut geschlafen und dann liegst du da wieder und denkst dir so, okay, jetzt probierst du das. Dann merkst du, okay, es klappt nicht und direkt geht dieses Gedankenkarussell los, verdammt, es klappt nicht, aber es muss doch klappen, ne? Und dann schaukelst du dich irgendwie so hoch im Bett und willst schlafen, es funktioniert aber nicht. Und das ist ja, glaube ich, so dieser Teufelskreis, den jeder mal kennt, wenn er so eine Nacht hinter sich hat, wo man schlafen möchte, aber einfach nicht kann. Was für Tipps hast du in diesem Zusammenhang, wie man dieses Gedankenkarussell irgendwie unterbinden kann? Oder was für Erfahrungen hast du im Coaching mit diesem Thema gemacht? Erzähl doch dazu mal ein bisschen.
Das ist natürlich ein großer Punkt, auch aus eigener Erfahrung, wenn man da liegt und man weiß, hey, ich muss schlafen, morgens Prüfung oder dergleichen.
Ja, genau.
Und ich habe nur noch 5 Stunden und dann funktioniert es nicht.
Also das ist halt dieser Druck, den man sich macht, ne? Und dann klappt es wahrscheinlich erst recht
nicht. Dann klappt es erst recht nicht. Also dann liege ich noch ganz, ganz lange wach. Das garantiere ich dir. Und also so war es natürlich früher. Mhm. Aber das kennt jeder.
Klar.
Wenn man einschlafen will, dann funktioniert es nicht. Also wenn wir Leute fragen, die gut einschlafen können, was tust du dafür? Die sagen nichts. Das ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Aber was man jetzt konkret machen kann in diesen Situationen, ist auch wieder total verschieden. Natürlich kann man im Vorfeld schon was machen, dass man sich natürlich vom Kopf her nicht verrückt macht. Hey, ich hatte jetzt 2, 3 kurze Nächte, aber deswegen geht jetzt nicht die Welt unter, dass man versucht, ja, runterzukommen, dass man sich nicht sagt, okay, diese Nacht muss es aber klappen oder schon mit Ängsten ins Bett geht, es klappt sowieso nicht. Dann kann man natürlich schauen, okay, was beschäftigt mich dann in dieser konkreten Situation, wenn ich denn wach liege? Kann ich diese Gedanken vorverschieben, dass ich mit To-Do-Listen arbeite, dass ich mit Tagebüchern im Vorfeld schon arbeite, um mir den Kopf quasi runterzuschreiben. Dann kann ich natürlich auch mit Entspannungsübungen arbeiten. Was ich sehr gut finde, sind Atemübungen, wo ich mich einfach auf eine bestimmte Atemtechnik konzentrieren muss. Und wenn ich mich darauf konzentrieren muss, dann kann ich nicht gleichzeitig noch an etwas denken.
Können wir das hier mal irgendwie so live so ein bisschen demonstrieren? Wie geht so eine Atemübung? Vielleicht auch für die Zuhörer, was sie so ein bisschen mitnehmen können?
Und das ist eine ganz einfache Übung, ist diese 4-7-8-Übung.
Okay.
Das ist 4 Minuten einatmen, dann hält man 7 Sekunden die Luft an und atmet dann wieder 8 Sekunden lang aus.
Du meinst 4 Sekunden einatmen, oder? Weil du hattest
genau,
eben 4 Minuten.
4 Sekunden einatmen.
Ich dachte gerade schon, vier Minuten einatmen. Genau. Okay.
Das ist so eine der berühmtesten Atemmethoden zum Einschlafen. Und dann kann man das häufig noch kombinieren mit bestimmten Grifftechniken an der Hand, dass man irgendwie beim Einatmen bestimmte Finger drückt und dann wieder loslässt beim Ausatmen.
Also wo man wirklich seine Konzentration dann wirklich primär auf andere Dinge fokussiert, um sich zu entspannen.
Dann genau, und dann muss man einfach an das Atmen denken, man muss sich an das Drücken der Finger konzentrieren und dann kann man nicht an was anderes denken. Also so funktionieren auch Geräte, die man kaufen kann als Einschlafhilfe, die dann bestimmte Lichter an die Decke projizieren und man soll diesem Licht dann immer einatmen und ausatmen folgen. Einfach Ablenkung fürs Gehirn, das muss ich auf irgendwas anderes konzentrieren. Das ist immer ganz gut. Natürlich kann man auch mit Podcasts oder Hörbüchern arbeiten. Yeah. Alle Techniken, die irgendwie dazu veranlassen, dass man an etwas anderes denkt, aber was nicht die Aufschrift trägt, hey, diese Methode verhindert jetzt, dass du ins Gedankenkarussell kommst, sondern gleichzeitig muss es einfach Spaß machen. Also es ist halt, Atemtechniken sind nicht für jeden was. Dann kommt man mit Hörbüchern oder Podcast schon mal weiter.
Ja, cool. Super. Wir haben ja jetzt auch dieses Thema der verschiedenen Schlafphasen, ne? Also vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen was zu erklären und vielleicht auch so ein bisschen den Benefit dieser jeweiligen Phasen nochmal hervorheben, weil es ist ja tatsächlich so die wirkliche Tiefschlafphase, die findet ja nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Nacht statt.
Genau, also wir haben 4 verschiedene Einschlafphasen. Wir haben 4 verschiedene Schlafphasen. Das ist die Einschlafphase, die tendenziell nur einmal in der Nacht stattfinden soll. Dann natürlich noch die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die REM-Schlafphase. Und die 3 Schlafphasen dann zusammen ergeben immer einen Schlafzyklus, der ungefähr so 90 Minuten dauert. Und dann, je nachdem wie lang meine Nacht ist, sollte ich zwischen 4 und 6 dieser Schlafzyklen haben. Und die Aufgaben dieser Schlafphasen sind noch nicht hundertprozentig geklärt, aber wie du schon sagst, man weiß halt, dass die Tiefschlafphase nur zu bestimmten Zeitpunkten stattfindet und das vor allem in der ersten Nachthälfte. Also werden Wachstumshormone produziert und sorgen vor allem für die körperliche Erholung, einfach dass Zellen regeneriert werden, Krankheitserreger bekämpft werden. Und da kann man das einfach evolutionsbiologisch erklären. Der Körper hat gesagt, ja, die körperliche Erholung ist das Wichtigste, also packe ich das in die erste Nachthälfte. Deswegen ist Tiefschlafphase nur in der ersten Nachthälfte anzutreffen, sag ich jetzt mal so in den ersten 4 Stunden, wenn du so 8 Stunden schläfst. Und in der zweiten Nachthälfte wechseln sich dann nur noch Leichtschlaf und REM-Schlaf, also dieser Traumschlaf, ab. Und was die Aufgaben sind, ist nicht hundertprozentig geklärt. Also REM-Schlaf weiß man, dass das vor allem für die Verarbeitung von Emotionen ganz wichtig ist. Und da weiß man eben auch, wenn ich meine Nacht abkürze, dass ich dann einfach weniger REM-Schlaf bekomme und dass die Menschen gereizter sind und weniger empathisch sind und einfach Emotionen von anderen Menschen nicht so gut wahrnehmen kann. Deswegen sagen wir immer, besonders wenn du in einem sozialen Beruf bist, wenn du Lehrer bist, wenn du eine Pflegekraft bist, in Krankenhäusern arbeitest, genau dann ist es umso fataler, wenn du deinen Schlaf abkürzt, weil du dann weniger REM-Schlaf mitbekommst.
Das heißt aber, REM-Schlaf ist ja auch der Part dann wirklich, ne, wo das Träumen stattfindet, richtig?
Jein. Also man träumt auch in anderen Schlafphasen, aber eher so ein bisschen logischer, weil das in der ersten Nachthälfte stattfindet, weißt du das am Morgen gar nicht mehr. Du erinnerst dich dann nur an die Träume, die sehr nah zum Aufwachen waren.
Yeah.
Und das waren dann die Träume, die mit der REM-Schlafphase in Verbindung standen. Und REM-Schlafphase ist auch die Phase, wo die Gehirnbereiche für logisches Denken und rationales Denken so ein bisschen ausgeschaltet sind. Deswegen sind die Träume im REM-Schlaf auch ganz kurios und deswegen erinnert man sich auch viel mehr an die träume. Ja. Aber grundsätzlich träumt man auch in den anderen Schlafphasen, aber ein bisschen logischer, man bekommt das nicht so wirklich mit.
Weil das finde ich jetzt nochmal super spannend. Man kennt das ja total, also oder beziehungsweise ich kenne das von vielen Freundinnen, die mir das irgendwie auch erzählen, die zum Teil echt krasse Sachen auch träumen und dann aber irgendwie wie aus dem Nichts aufwachen und erstmal dann so dieses Ding haben, so, wo bin ich, was passiert hier gerade? Ne? Also das finde ich, ist mir auch schon oft passiert, aber wie gesagt, ich höre das auch oft im Freundeskreis. Und das ist ja irgendwo auch, das kann auch ganz schön stressen. Ne? Gibt es da irgendwelche Techniken, die man anwenden kann? Was ratet ihr jemandem, der, sag ich mal, so eine Thematik hat?
Also wer von Träumen häufig aufwacht und wenn das denjenigen belastet, dann ist natürlich auch einerseits eine Durchschlafproblematik, die man sich anschauen sollte. Und vor allem, wenn es mit Träumen ist, ist leider auch immer was Psychologisches dahinter. Also irgendwas wird in diesen Träumen auch aufgearbeitet, was dich dann aufwachen lässt. Das ist nicht immer eine körperliche Ursache, dass du jetzt aufwachst. Wenn du sagst, hey, wachst dann wirklich auf und denkst, wo bin ich gerade? Dann ist es nicht, dass du wach geworden bist, weil dein Körper auf Toilette möchte oder weil es da eine Hormonschwankung gibt. Sondern dass es wirklich mit dem Traum zu tun hat und das viel mit unterbewusst. Und was man da tun kann, ist einfach, sich mit dem Traum zu beschäftigen. Also wirklich zu schauen, okay, wovon habe ich geträumt? Sind das Dinge, die mich in meinem Alltag belasten? Ist vielleicht irgendeine Situation, vor der ich mich drücke oder dergleichen? Also das ist eigentlich so die erfolgversprechendste Theorie und Arbeitsweise, dass man sich wirklich aktiv mit dem Traum beschäftigt, dass man ihn auch mal aufschreibt. Und dass man sich, ja, wenn möglich, mit der Situation, die im Traum Thema ist, irgendwie konfrontiert im realen Leben. Und das hat eigentlich schon eine sehr große Erfolgsaussicht, dass der Traum dann weggeht.
Okay, ja, spannend. Ja, aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Zum einen, ne, sind ja Träume was sehr Irrationales. Auf der anderen Seite haben sie oftmals dann doch irgendwie einen Ursprung, ja, ne, in unserem realen Leben. Und da irgendwie so diese Gratwanderung zu haben und dann zu gucken, wie weit beeinflusst mich mein Traum wirklich und inwieweit kann ich ihn aber auch einfach wegschieben, ne, ist oftmals schwierig zu beurteilen.
Genau, also da sollte man sich auch keinen Kopf machen. Also nicht jeder Traum hat jetzt sofort eine Bedeutung, dass unterbewusst irgendwas in meinem Leben
nicht in Ordnung ist.
Und ich das nicht mich nicht mit dem Thema beschäftigen möchte, sondern echt, wenn das häufiger vorkommt, dann muss man halt schauen, okay, ist das wirklich, ist da irgendein Thema, was denjenigen beschäftigt, wo er aber vielleicht auch gar nicht selber drauf kommt. Also das ist dann wirklich schon richtiges Coaching, das ist dann nicht mehr nur Schlafberatung, sondern es geht dann schon ein bisschen weiter, oft auch ins Psychologische, wo ich dann schauen muss, kann ich das überhaupt noch liefern oder muss ich nach dem Coaching sagen, okay, wir haben herausgestellt, dort ist ein Problem, das ist ein Problem, aber das kann ich leider nicht behandeln. Das kommt halt auch schon mal vor.
Ja.
Das ist oft in beruflichen Situationen, wenn man unzufrieden ist, dass man sich vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat oder mit dem Studium schon seit 10 Jahren dran ist und es einfach nicht fertig wird. Das sind schon mal so Punkte, die einen dann unterbewusst behandeln, aber die ich im Coaching nicht hundertprozentig behandeln kann, weil das geht über Schlafcoaching hinaus. Ich kann aber erkennen, dass das eine Problematik ist und dass sonst alles okay ist mit dem Schlaf, aber dass das die Ursache ist. Und dann muss ich halt sagen, okay, wir haben jetzt festgestellt, dass das ein Problem ist, aber wende dich dann bitte an XY.
Okay, verstanden. Wir hatten ja im Vorfeld jetzt nochmal so ein paar Fragen zusammengestellt, die wirklich so, sag ich mal, die häufigsten Fragen sind, die ihr auch gestellt bekommt. Und deshalb, ich würde die jetzt einfach mal raushauen und du gibst einfach ein paar kurze, knackige Antworten dazu, weil ich glaube, das ist auch ganz cool so, dass die Hörer einfach nochmal so einen Benefit daraus mitnehmen können, ne? Und vielleicht auch die ein oder andere Frage, die bei ihnen schon aufkommt, sich klärt oder man die dann weiter verfolgen kann. Und zwar haben wir zum einen das Thema Blaulicht. Was kann man gegen Blaulicht tun?
Gegen blaues Licht am Abend. Also gut, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was blaues Licht ist.
Ja, gegen blaues Licht am Abend, ja.
Blaues Licht ist ja das, was vor allem aus künstlichen Lichtquellen ausgestrahlt wird, also Smartphone, Laptop, aber auch was aus der Decke kommt, was aus den LED-Lampen kommt.
Und das ist interessant, weil ich glaube, das wissen die meisten Menschen nicht.
Genau, also kennen dann viele, hey, dann setze ich einfach einen Filter über meinen Laptop oder nutze die App oder Nightshift beim iPhone. Aber das hilft wenig, wenn es von der Decke noch blaues Licht kommt, was dann mein Auge wahrnehmen kann und was dann meine innere Uhr verschiebt und der einfach die Produktion des Schlafhormons Melatonin verzögert und dementsprechend das Einschlafen verzögert.
Okay, also blaues Licht führt dazu, dass Melatonin nicht produziert werden kann, einfach nur nochmal, um das festzuhalten.
Genau.
Okay.
Das ist einfach Wachheit, weil es normalerweise auch im Tageslicht ist und dann produziert der Körper kein Schlafhormon und wenn er jetzt dieses blaue Licht über das Auge wahrnimmt, Dann bekommt die Zirbeldrüse im Gehirn, die ist das Organ, was die Melatoninproduktion hauptsächlich steuert, das Signal, hey, draußen ist Tag, kein Melatonin. Okay. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen kann man natürlich mit Filtern arbeiten, wenn man noch im Bett liegt und alles dunkel ist, außer das Smartphone, dann hat das seinen Zweck. Aber sonst muss man leider einfach die Wohnung dunkler gestalten, viel dunkler, als das die meisten Menschen machen. Oder mit Blaulichtfilterbrillen arbeiten, die dann einfach, ja, die man sich auf die Nase setzt und die dann dafür sorgen, dass es quasi von der Decke zwar hell ist, aber das Auge bekommt diese Helligkeit nicht mit. Deswegen Blaulichtfilterbrillen ist ein großer Punkt. Gibt auch für Brillenträger so Clipper, die setzt man einfach über die normalen Brille drauf, habe ich auch zu Hause. Genau, das kann man machen. Aber sonst empfehle ich einfach mal, wenn man sich jetzt nicht sofort eine Brille anschaffen möchte, mach es einfach mal dunkler, viel dunkler zu Hause und schau, was passiert, ob du nicht natürlicherweise schon viel schneller müde wirst. Ansonsten kann ich noch so Salzkristalllampen oder das Philips Hue-System empfehlen, weil man da einfach mit verschiedenen Lichtfarben arbeiten kann und eine Salzkristalllampe so ein orange-rötliches Licht ausstrahlt. Und mit so Smart-Home-Systemen wie Philips Hue kann man ja auch die Lichtfarbe machen, die man möchte und einfach mal rötlicheres Licht am Abend oder grünlicheres Licht am Abend machen, was einfach nicht unsere innere Ruhe verschiebt, weil das nur das blaue und grelle Licht ist.
Okay, das heißt Mut zur Farbenvielfalt beim Licht. Nee, sehr cool. Die nächste Frage, kann man Schlaf nachholen?
Das ist bestimmt die häufigste Frage und ja, meistens von denjenigen gestellt, die ihren Schlaf irgendwie am Wochenende versuchen nachzuholen. Aber ich vergleiche das immer gerne mit der Ernährung. Also wenn ich mich die ganze Woche über schlecht ernähre, dann kann ich das auch nicht nachholen, indem ich mich immer am Wochenende gesund ernähre. Und so ist beim Schlaf auch. Wenn ich die ganze Woche über zu wenig geschlafen habe, dann habe ich all die negativen Punkte, dass der Körper zu wenig Zeit für Regeneration hatte, dass mich die nächsten Tage schlechter fühlte. Das kann ich ja nicht wieder rückgängig machen.
Ja.
Und dementsprechend ist, kann ich Schlaf nachholen, immer die falsche Frage, weil dann hast du das Thema Schlaf und die Bedeutung leider nicht verstanden. Man kann eine schlechte Nacht kann man total gut aufholen. Also das ist kein Problem, wenn man dann die nächste Nacht etwas länger schläft, dann ist das in Ordnung. Aber ein aufgebautes Defizit über eine Woche immer am Wochenende nachzuholen, funktioniert einerseits nicht und andererseits bringt es sich ja wieder aus dem Rhythmus, der so extrem wichtig ist für guten Schlaf. Deswegen eine super Frage, aber das Konzept funktioniert im Schlaf leider nicht.
Okay, die nächste Frage, die bezieht sich auch nochmal auf dieses blaue Licht, weil da ist jetzt letztendlich dieses Thema, warum schlafe ich vom Fernseher so gut ein, obwohl der Fernseher ja auch dieses blaue Licht produziert?
Ist, glaube ich, eine 100%ige Erklärung habe ich dafür nicht. Häufig glaube ich, dass es mit Konditionierung zu tun hat, also dass der Körper sich auch einfach daran gewöhnt hat, vor dem Fernseher irgendwann mal gut einschlafen zu können und dann funktioniert das gut. Also es gibt auch häufig Personen, die können irgendwie nur noch vor dem Fernseher einschlafen. Das ist natürlich gar nicht gut. Und dann ist natürlich auch so eine monotone Situation. Also es flimmert einfach was raus.
Ja, man wird irgendwie auch beschallt.
Genau. Und das sorgt dann für viele auch für Entspannung. Man sitzt da eh schon oder macht den Sessel noch nach hinten, hat dann eine entspannte Position. Und das sorgt da häufig dafür. Aber eine 100%ige Erklärung habe ich da leider nicht.
Ja, wir brauchen ja auch nicht auf alles eine 100%ige Erklärung. Das Thema Supplemente. Es gibt ja bestimmte Supplemente, die man nehmen kann. Vielleicht kannst du auch gleich noch mal so ein bisschen was dazu sagen, was da so die gängigen sind und was du davon hältst.
Also Thema Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel, ein Riesenthema. Aktuell im Bereich Schlaf, da kommt gefühlt jede Woche Neues raus. Wir haben das auch, ich glaube, jedes bestimmt auf dem Markt schon getestet, um das auch ja bewerten zu können, ist es sinnvoll, ist es nicht, was ist da drin, halte ich nicht ganz so viel von. Also unser Ansatz ist natürlich immer erst, den Schlaf über andere Wege zu optimieren, weil früher ging es ja auch ohne Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel. Natürlich gibt es viele Nahrungsergänzungsmittel, die einfach wunderbar funktionieren, vor allem auch mit Melatonin, aber das ist eher was für kurzfristig. Also wenn ich irgendwie eine stressige Phase habe, dann kann ich Melatonin mal nehmen in sehr geringer Dosierung, weil es einfach effektiv hilft und schneller müde macht. Aber es ist nichts für langfristig, weil der Körper Melatonin eigentlich selber produzieren soll. Das ist ein riesen Taktgeber für unsere innere Uhr. Und wenn der Körper das ständig bekommt, man ist sich da noch nicht 100%ig sicher, ob das nicht zu Gewöhnungseffekten...
Ob das dann auch die Produktion abschwächt.
Genau, deswegen bin ich da mal sehr, sehr skeptisch. Ja. Funktioniert zwar wunderbar, aber bitte nur temporär nutzen. Dann kann man natürlich noch andere Dinge nehmen. Also L-Tryptophan ist zum Beispiel eine Aminosäure, die aus der dann am Abend das Schlafhormon Melatonin entsteht, was aber eigentlich in proteinreichen Lebensmitteln drin ist.
Wie zum Beispiel?
Ja, Eier, Fisch, okay. Mhm. Fleisch, aber auch viele Nüssen. Und ja, wenn die Ernährung vielleicht nicht ganz so stimmt, dann sage ich immer, nimm das vielleicht erstmal, L-Tryptophan zu supplementieren, weil du dann deinem Körper einfach viel der Ausgangsbasis gibst und wie viel Melatonin er dann am Abend macht, das kann er quasi selber entscheiden. Mhm. Aber dass man ihm nicht sofort die Endphase gibt.
Okay, verstehe. Also schon irgendwie zu gucken, kann man irgendwie selber daran beitragen und wenn es dann nicht weitergeht, dann eben zu gucken, ob man letztendlich mit Ergänzungsmitteln arbeitet.
Ein Punkt, den wir häufig empfehlen, den ich auch selber nehme, ist Magnesium. Mhm. Weil Magnesium einfach ja ein natürlicher Entspannungshelfer ist, ja, sage ich jetzt mal. Und vor allem bei Leuten, die spät noch Sport machen, vielleicht auch beruflich bedingt gar nicht anders können. Aber Sport am Abend ja pusht den Cortisolspiegel und die Körpertemperatur nach oben und verlängert dann das Einschlafen. Dementsprechend kann man da gut mit Magnesium arbeiten, mhm, weil Magnesium dann einfach sorgt, dass der Cortisolspiegel nicht nach oben kommt. Und das ist nun mal ganz gut, wenn man da eine gute Verbindung hat, nicht das günstigste vielleicht aus dem DM kauft, dann verträgt man das auch gut in höheren Dosierungen und hat auf jeden Fall einen entspannenden Effekt am Abend. Und Magnesium ist einfach generell in der Produktion des Schlafhormons, hat das viele Aufgaben. Deswegen empfehlen wir das immer und das ist so noch das natürlichste Supplement.
Gibt es da irgendwie ein bestimmtes Produkt, wo Magnesium drin ist, was du empfehlen kannst? Gerade wenn du jetzt sagst, nicht irgendwie das günstigste von DM, was...
Genau, also man sollte halt nicht einfach Magnesiumoxid nehmen, mhm, weil das einerseits nicht eine ganz so gute Aufnahmefähigkeit für den Körper hat und in höheren Dosierungen führt das halt dazu, dass du Durchfall hast.
Oh, okay.
Und deswegen sollte man eher so Verbindungen wie Magnesiumcitrat oder Magnesiumbisglycinat kaufen. Deswegen immer, sag ich mal, darauf achten, wenn du was kaufst, dass da eine hochwertige Verbindung ist, wie Magnesiumcitrat oder Magnesiumbisglycinat. Und dann bist du mit 300-400 Milligramm am Abend auf der sicheren Seite und dann passiert auch nichts. Der Körper kann das gut aufnehmen, mhm, und dann wird man auch schon was merken.
Nee, super, klasse. Jetzt haben wir auch noch ein Thema, was, glaube ich, auch super aktuell ist, ist das Thema Schlaftracking. Also wir sind ja mittlerweile dabei, alles zu tracken, von den Schritten am Tag, die wir machen, bis hin zum Herzschlag, was weiß ich, was diese ganzen Fitnessuhren alles mitmachen. Wie stehst du zum Thema Schlaftracking? Was gibt's da für Möglichkeiten? Empfiehlst du das? Wie ist deine Meinung dazu?
Also Möglichkeiten gibt's ja, wie du sagst, heutzutage viele. Ja. Es gibt Apps, es gibt die Fitnessarmband, die das mitmacht. Es gibt auch Tracker, die ich mir unter die Matratze legen kann und die dann mit einer App verbunden sind. Also für die Leute, die nicht was ums Handgelenk in der Nacht tragen möchten. Und es gibt neuerdings auch so einen Ring, der das wohl am genauesten messen kann, meinen Schlaf, weil er einfach den Herzschlag und dergleichen mitmachen kann. Halte ich nicht ganz so viel von den Schlaftrackern, weil am genauesten einfach so ein EEG ist, was mein Gehirnstrom messen kann. Und nur dann weiß ich wirklich, wie viel ich in Schlafphasen vollbracht habe, wie gut mein Schlaf war. Alles andere von Apps und Dingen, die ich ums Handgelenk trage, sind nur Schätzungen. Mhm. Also je näher natürlich der Körperkontakt, desto mehr Informationen hat der Schlaftracker. Da kann dann auch mein Herzschlag und dergleichen machen. Und so eine App kann es nur Bewegungssensor messen. Deswegen sind das nur Schätzungen. Sollte man nicht ganz so viel drauf geben. Also besonders für Leute, die ohnehin schon viel zu viele Gedanken um ihren Schlaf machen, kann das eher noch zu Verunsicherungen führen. Deswegen arbeiten wir da nicht aktiv mit. Also man kann das natürlich gerne nutzen. Und wer sowas nutzt, sage ich dann immer, dann ist auf jeden Fall schon mal das Bewusstsein für den Schlaf da. Mhm. Aber wenn du es nutzt, dann achte auch darauf, wie du mit den Daten umgehst. Ja. Wie du sie auswertest, dass sie über einen sehr langen Zeitraum auch aufgezeichnet werden und du nicht nach jeder Nacht guckst, okay, wie war meine Nacht, und du fühlst dich dann entsprechend, nur weil die App das sagt.
Richtig, und ich finde genau, das ist ein super wichtiger Punkt, wo man auch nochmal so auf diese Intelligenz Mensch versus Maschine eingehen kann. Weil ich beobachte das auch an so vielerlei Stelle, sei es, also das fängt ja bei so Geschichten an, wie mit dem Navi zu fahren versus sich einfach mal auf den eigenen Weg zu verlassen, den man im Kopf hat, bis hin zu diesen ganzen Messen von Herzfrequenz, Schritten etc. Ich bin da auch nicht so der Mega-Fan von, weil ich glaube, A, diese Ungenauigkeit, die du gerade auch angesprochen hast, ist ein Riesenpunkt, und B, macht man sich dadurch viel zu viel Gedanken über Themen, über die du vielleicht sonst auch gar nicht nachdenken würdest, weil du sie nicht fühlst. Aber du siehst irgendeine Zahl auf dem Display und hast das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht der Norm entsprechend und fängst direkt an, nervös zu werden. Gerade auch, wenn du ein relativ gesundes Verhältnis zu Schlaf etc. hast, würde ich auch sagen, man braucht sowas definitiv nicht, sondern sollte wirklich so mit seiner Intuition, mit seinem Gefühl arbeiten. Und ich meine, jetzt was dann Schlafprobleme angeht, bist du der Experte. Aber selbst da, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele andere Mittel und Methoden, die einem mehr Sicherheit geben als irgendwelche elektronischen Gadgets, die man da nutzen kann. Also es ist zumindest so mein Empfinden.
Genau, also vor allem das Thema, hey, wenn die App sagt, du hast schlecht geschlafen, aber du fühlst dich super,
ja,
dann hast du scheinbar gut geschlafen. Dann ist egal, was die App da für einen Score auf meinem Handy projiziert. Das Thema Genauigkeit ist vielleicht nicht ganz so ein großes Thema, weil wenn es ungenau ist, dann ist es aber in jeder Nacht ungenau und dann sehe ich halt trotzdem meine Veränderungen. Deswegen, man kann das in diesen 3-4 Wochen nach dem Coaching durchaus mal benutzen, um zu sehen, natürlich schon eine Woche vorher, vor Veränderungen,
ja, ob sich was verändert,
damit ich einen Referenzwert habe und dann aber trotzdem einfach mal schauen, ob ich da eine Veränderung habe. Aber das ist wirklich nur ein Begleit- und Hilfsinstrument und sonst ist Schlaf einfach auch ein sehr subjektives Thema und ich weiß schon am besten, ob ich mich jetzt gut oder besser am Morgen fühle, wenn ich irgendwelche Veränderungen vollzogen habe oder nicht und sollte dann nicht ganz so viel auf die Daten von irgendwelchen Apps oder so geben.
Nee, total. Bin ich voll bei dir. Jetzt noch ein Thema, was auch aufkam, war das Thema Schichtarbeit. Ne? Nicht jeder hat ja jetzt dieses Glück, sage ich mal, von 9 bis 18 Uhr einen Job zu haben. Viele arbeiten zeitversetzt. Was hat das für eine Auswirkung auf Schlaf und wie kann man mit Schichtarbeit bei Schlafproblemen umgehen?
Hat leider eine riesengroße Auswirkung. Also ein Allheilmittel gibt es da leider nicht, außer der Jobwechsel. So hart das gesagt ist, weil einfach Rhythmik extrem wichtig ist für den Schlaf. Und dabei ist noch nicht mal das Thema Nachtarbeit so schlimm. Also natürlich auch ein Risikofaktor für Schlafprobleme, aber viel schlimmer ist immer dieser ständige Wechsel von Schichten. Das hat man halt auch in Studien herausgefunden, dass der Wechsel der Schlafenszeiten ist, die unsere innere Uhr aus dem Takt bringt und dann nicht nur für Schlafprobleme sorgt, sondern auch für Verdauungsprobleme und das ganze körperliche System einfach aus dem Ruder bringt. Deswegen, also so Bäcker und so haben dann nicht so Riesenprobleme, weil sie einfach immer nachts arbeiten. Aber dieser ständige Wechsel in Dreischichtsystemen ist ein Riesenthema und dann haben halt auch viele Menschen Probleme, ja vernünftig den Schlaf zu finden, arbeiten dann damit, den Schlaf aufzuteilen in 2 Schlafphasen am Tag. Super viel kann man da leider nicht machen. Außer halt, ja, vor allem bei Nachtarbeitern darauf zu achten, dass sie am Wochenende oder wenn sie halt nicht arbeiten müssen, dass sie dann ihren Rhythmus trotzdem beibehalten, weil es eben der Wechsel ist. Und wenn man halt in einem Dreischichtbetrieb ist, dann muss man extrem individuell schauen, was man auch mit den Betrieben machen kann, wie die ihre Lichtverhältnisse vor allem in den Hallen oder im Büro gestalten, dass man vor allem abends nicht so ja gegensätzliche Reize bekommt, was der Körper eigentlich erwartet. Also da kann man dann auch mit Blaulichtfilterbrillen und dergleichen arbeiten oder viel mit verstärktem Licht, was die Müdigkeit versucht zu unterdrücken und dass man die innere Uhr so ein bisschen verschiebt, weil der Körper einfach natürlicherweise an der Nacht schlafen möchte, aber dass man dann mit extremer Helligkeit in den Betriebshallen vor allem arbeitet, um die innere Uhr so ein bisschen zu verschieben und ihr zu sagen, hey, das ist jetzt hier so ein dauerhafter Prozess, dass ich nachts arbeite und dass ich eben ganz viel Licht bekomme. Aber sonst muss man da immer schauen, wie man eigentlich nur den Schaden minimieren kann. Wie man da viel mit Rhythmik arbeitet, dass man viel mit Powernaps auch arbeiten kann und dass man auch hinsichtlich Ernährung und anderen Verhaltensweisen, die versucht, auf die unnatürlichen Schlafensweisen abzustimmen, dass der Körper wenigstens dann eine gleichmäßig unnatürliche Rhythmik bekommt, aber nicht noch in anderen Taktgebern für unsere innere Uhr wie Essen oder unseren Verhaltensweisen wie Sport, dass er da nicht auch noch komplett verschiedene Reize bekommt, dass man dafür Rhythmik sorgt, genau.
Powernap ist auch nochmal ein ganz cooles Stichwort. Ich persönlich kann das gar nicht. Also egal, wie viel ich mittags schlafe und wenn es irgendwie nur 15 Minuten sind, ich bin danach komplett fertig. Gibt es da auch irgendwie, ich sag mal, irgendwelche Weisheiten, Studien dazu? Sind Powernaps grundsätzlich was Gutes? Wie lange sollte ein Powernap sein? Kannst du dazu noch was sagen?
Also dazu ist die Studienlage eigentlich sehr gut, dass man sich da so auf so einen Konsens geeinigt hat. So 15 bis 20 Minuten sind gut, weil ich dann einfach nicht in den Tiefschlaf komme. Und genau dann fühle ich mich einfach gerädert, wenn ich dann aus dem Schlaf gerissen werde. Deswegen so 15 bis 20 Minuten, dann bin ich noch in der Leichtschlafphase. Das kann ich auch ganz gut selber testen, indem ich einen Schlüsselbund in die Hand nehme und versuche, damit einzuschlafen.
Ja.
Und wenn ich dann in die Tiefschlafphase komme, dann entspannen sich die Muskel und der Schlüssel fällt runter. Das ist so ein natürlicher Trick quasi. Genau, aber sonst ist das sehr gut erforscht, dass es was bringt, so ein Powernap. Und vor allem im natürlichen Mittagstief. Also den haben wir so 6 bis 8 Stunden nach dem Aufstehen. Das ist so eine gute Zeit, um Powernap durchzuführen. Und das aber individuell. Das empfehlen wir häufig, aber ist auch oft Typsache. Lässt sich das integrieren und auch ein bisschen vom Kopf her, kann ich jetzt abschalten, für 15 Minuten einzuschlafen. Ist häufig nicht so das Riesenproblem, aber wenn du das nicht kannst, dann bist du nicht die Einzige, die das nicht kann.
Ich überlege gerade, ob es bei mir daran liegt, dass vielleicht einfach echt die Tiefschlafphase auch schon ein bisschen früher kommt, weil ich halt wirklich dann wirklich wie gerädert bin, ne? Selbst bei 15 Minuten. Aber ich finde das mit dem Schlüssel einen guten Tipp, den probiere ich, glaube ich, mal und schau einfach mal, wie schnell der Schlüssel fällt. Dann habe ich ja quasi eine Antwort da drauf.
Genau, also das ist so ein natürlicher Tipp. Man kann natürlich auch wieder Apps benutzen, die einen dann nach 15 bis 20 Minuten aufwachen. Aber das ist der Schlüsseltrick, so ein natürlicher Trick.
Nee, cool. Was mir jetzt noch irgendwie einfällt, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, das Thema Schlafprobleme. Also gefühlt ist das ja ein Thema, was wirklich auch zunimmt, ne? Und was auch immer ja häufiger bei uns in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern glaube ich auch komplett international vorkommt. Hast du da irgendwie noch so ein paar Zahlen? Mich würde es einfach nur mal interessieren, wie sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren.
Also es ist gar nicht viel mehr geworden,
okay.
Aber die Wahrnehmung, dass auf einmal so viele Menschen Schlafprobleme haben, die ist größer geworden.
Mhm.
Das lag vor allem, glaube ich, daran, dass die DAK 2018 mal oder 2017, weiß nicht ganz genau, eine große Studie dazu rausgebracht hat, die gezeigt hat, dass jeder dritte Arbeitnehmer Schlafprobleme hat.
Dann
reden wir natürlich über eine sehr große, ja, Millionenzahl. Und das hat so ein bisschen für Aufregung gesorgt, dass das Thema so ein bisschen größer geworden ist. Aber an sich glaube ich nicht, dass wir so viel schlechter schlafen, sondern einfach nur, man bekommt das mehr mit, dass auch mehr Produkte auf dem Markt gibt, die dieses Problem lösen möchten. Subjektiv würde ich schon sagen, dass trotzdem mehr Menschen schlechter schlafen mit der Digitalisierung und so weiter. Aber ich weiß halt nicht, wie es früher war.
Hm.
Da habe ich leider nicht gelebt, aber ich glaube, auch da hatten die Menschen schon Schlafprobleme. Dann waren es einfach andere Gründe, die dazu gesorgt haben, dass man noch wach geblieben ist. Aber heute gibt es einfach viel mehr Faktoren, die dafür sorgen, dass Einschlafprobleme sehr wahrscheinlicher werden. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein guter Punkt, dass da viele Unternehmen oder auch Einzelkämpfer oder Verbände sich dem Problem widmen und einfach dafür sorgen möchten, dass das Bewusstsein größer wird.
Mhm.
Ist ja dann auch gut, wenn es viele Apps gibt, deren Nutzen sei jetzt mal dahingestellt, aber dass die Leute dann ins Bewusstsein gerufen wird, hey, Schlaf ist ein großes Thema, ich beschäftige mich mal damit oder versuche, Dinge zu finden, die mir als Einschlafritual vielleicht helfen. Das muss ja dann nicht die App sein, aber dass es durch die App vielleicht auf das Thema gebracht worden sind, und dann ist es ja auch gut.
Das stimmt. Wenn ihr jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfassen würden, was ist so deine Vision auch gerade mit Schlafonauten für das Thema Schlafen in Deutschland? Also wo möchtest du hin? Was ist vielleicht so auch dein nächster 3-Jahres-Plan? Was sind deine Ziele? Erzähl mal.
Also unsere Vision mit Schlafonauten ist natürlich, wenn Leute in Deutschland irgendwelche Schlafprobleme haben oder über das Thema Schlaf reden, dass dann unser Name fällt. Dass sie wissen, okay, da bekomme ich eine erste Antwort, sei es jetzt durch einen Podcast, sei es durch ein YouTube-Video, durch einen Blogartikel, was auch immer. Aber das ist einfach so die erste Anlaufstelle im Internet, dass das wir sind. Das wäre so meine persönliche Vision fürs Unternehmen, sage ich jetzt mal, oder für das, was wir tun. So ein bisschen größer gedacht hinsichtlich Schlaf, fände ich es ganz schön, wenn Schlaf so in 3-5 Jahren da ist, wo die Ernährung jetzt schon ist.
Mhm.
Also ich hatte dann ein gutes Erlebnis, sag ich jetzt mal, in der Buchhandlung. Da gibt's einen ganz großen Tisch nur zum Thema Ernährung, Kochbücher und dergleichen. Und wenn ich mir aber anschaue, wie viele Menschen Probleme mit dem Schlaf haben, dann sind das annähernd genauso viele Millionen Menschen. Und da gab's 3 Bücher für im Bereich Entspannung neben den Yoga-Büchern. Mhm. Und das fände ich ganz schön, wenn das sich in 3 bis 5 Jahren ändert, dass einfach das Thema Schlaf in den ganz normalen alltäglichen Gesprächen einen größeren Einfluss hat, einen größeren Punkt hat, so wie das die Ernährung heute auch hat. Und ganz selbstverständlich reden wir über die Ernährung, tauschen Rezepte aus, machen Kochabende oder dergleichen, aber über den Schlaf redet niemand. Mhm. Also wir wünschen uns zwar alle eine gute Nacht und fragen, ob wir gut geschlafen haben, aber das ist so viel wie, wie geht's dir gut, dir auch, ja. Ja. Das ist ja nicht zielführend. Und das fände ich ganz schön, wenn da das Thema Schlaf einfach viel selbstverständlicher in alltägliche Gespräche mit einbezogen wird. Das wäre ganz cool.
Nee, auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es immer wichtiger wird und auch in den nächsten Jahren in der Relevanz nochmal deutlich ansteigen wird. Weil, ne, ich meine, also ich glaube, jetzt ohne der Experte drin zu sein, dass gerade dieses Thema Medienkonsum ein ziemlich großer Auslöser für diese ganzen Thematiken ist. Und ja, alles irgendwie, was so nach uns kommt, konsumiert ja auch immer mehr und mehr und wir konsumieren schon viel. Von daher glaube ich schon, dass man da auch einfach, ja, wie du schon sagst, so ein kollektives Bewusstsein für aufbauen muss. Und ja, sei es präventiv oder sei es halt eben, ne, dann wirklich, wenn ein Problem auftritt, dann da aber auch gegenzusteuern. Nee, cool. Wir sind am Ende des Interviews und zum Ende des Interviews gibt's immer noch mal 3 Fragen, persönlich auf dich bezogen, um dich noch mal ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist ein Buch, was dein Leben verändert hat und warum?
Also habe ich lange darüber nachgedacht, weil ich glaube, ich bin nicht jemand, der sagt, okay, ein Buch hat mein Leben verändert, sondern es sind vielleicht dann eher Menschen. Aber ein Buch auf jeden Fall, was mir geprägt hat, war die Biografie von Robert Enke. Weil ich da so ein bisschen ins Bewusstsein kam, hey, du kannst den Menschen nur vor den Kopf gucken. Also Robert Enke hat ja mit Depressionen zu kämpfen, aber war für die Außenwelt natürlich ein super erfolgreicher Mensch und hey, der hat doch super, hat Erfolg, hat Geld, hat doch tolle Frau und Kind, dem muss doch super gehen. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, du kannst den Menschen eben nur vor den Kopf gucken und wie schnell man eigentlich Urteile über Menschen fällt, obwohl man sie gar nicht kennt. Mhm. Und das hat mir auf jeden Fall nachhaltig geprägt, dass ich Menschen eher noch viel besser kennenlernen muss, bevor ich irgendein Urteil drüber fälle, wie gut es denen gehen muss oder dergleichen. Und ja, wie dankbar man eigentlich sein darf, dass man ja solche Krankheiten nicht hat, mit Depressionen zu kämpfen. Das hat mich auf jeden Fall geprägt. Hat jetzt nichts mit dem beruflichen Kontext natürlich zu tun, aber
ja, aber trotzdem schön.
Viel fürs Persönliche, dass man da einfach, ja, man neigt immer dazu, schnell ein Urteil zu fällen, weil sich eine Person vielleicht mal nicht so gut geäußert hat zu jemandem oder einen selber nicht gut behandelt hat, aber man kennt halt nie die Geschichte dahinter. Mhm. Und weiß halt nie so viel, dass man sich eigentlich ein Urteil bilden darf. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, da vorsichtiger zu sein, hinsichtlich Menschen zu urteilen.
Ja, definitiv. Also kann ich nur zustimmen. Wenn es um das Thema digitale Medien geht, wir haben ja jetzt schon viel gehört, aber wenn wir jetzt mal nicht nur auf das Thema Schlaf zu sprechen kommen, sondern auf das Thema individuelle Weiterentwicklung, gibt es da irgendeine App oder irgendein anderes, eine andere Webseite oder irgendwas, was dich inspiriert, was du persönlich für dich nutzt?
Instagram,
ganz, okay.
Ganz einfacher Grund, weil dort ist die Verlinkung einfach so stark. Also Leute präsentieren sich dort, was sie lesen, mit wem sie arbeiten, wo sie sich inspirieren lassen. Und ich bekomme so schnell so viele neue Impulse, dass ich das mit einer App oder einer Website gar nicht bedienen könnte.
Also das finde ich aber total schön, dass du das sagst, weil also ich muss sagen, ich war so ein bisschen im Zwiespalt mit Instagram, habe es jetzt tatsächlich auch für den Podcast gestartet, hatte es davor privat nicht, weil ich immer so dachte, also man hat ja auch immer diese Diskussion in den Medien, ne, sich irgendwie über Shares, über Likes, über Reichweite zu definieren, was ich ganz, ganz schwierig finde, so vom Thema her. Und seitdem ich jetzt Instagram für den Podcast auch nutze, um halt einfach so diese Themen so ein bisschen zu verbreiten, habe ich für mich auch so mein Urteil ein bisschen revidieren müssen, ne? Und habe halt auch so gesehen, eigentlich kannst du dir so ja dein eigenes Vision Board irgendwie über Instagram aufbauen, indem einfach du die Sachen abonnierst, ne, die dir einfach gefallen, die dich inspirieren und über die du auch informiert werden möchtest. Und wenn man dann diese ganzen Shares, Likes etc. links und rechts so ein bisschen ausblendet und wirklich das einfach für sich, für sein persönliches Wachstum verwendet, finde ich nämlich auch, dass es sehr, sehr viel Potenzial mit sich bringt.
Genau, einmal das und dann natürlich ist Instagram auch ein bisschen selbstdarstellerisch. Jeder präsentiert sich dort, aber da bekomme ich auch super vieles mit. Also super viele Veranstaltungen oder tolle Orte, wenn die Leute im Urlaub waren, aber man gar nicht mehr so den persönlichen Kontakt hat. Man bekommt sie trotzdem mit und bekommt Inspiration, die man ja auf sein eigenes Leben anwenden kann.
Ja.
Und deswegen sehe ich das gar nicht mal so kritisch. Klar, man stellt sich selbst dar, aber und mit Likes und dergleichen und möchte da, dass viele einem folgen, aber man bekommt einfach auch so viel Inspiration und letztendlich ist es wie mit jedem digitalen Medium oder mit jeder Neuheit, man muss halt gucken, wie man sie nutzt. Das hat alles positive und negative Seiten und wenn man nur die positiven Seiten für sich verwendet und das als Inspirationsquelle nutzt, ist doch perfekt.
Genau, immer so ein bisschen die Frage des Blickwinkels, wie man drauf schaut. Was ist dein Lieblingszitat und warum?
Also mein Lieblingszitat, dessen Urheber ich leider nicht kenne, ist: Ein Nein verändert dein Leben nicht.
Mhm.
Und das ist auch so ein bisschen Persönliches, dass man früher vieles einfach nicht fragt. Also man holt sich keine Hilfe, wenn man irgendwie nicht weiterkommt. Oder sei es jetzt im persönlichen Kontext, man spricht eine Frau nicht an oder so. Aber im Prinzip verändert ein Nein dein Leben nicht, weil deine Situation ändert sich ja nur mit dem Ja positiv.
Mhm.
Sondern wenn ich jetzt nichts mache, dann ändert sich nichts, aber mit dem Nein ändert sich auch nichts. Dann bleibt die Situation gleich. Klar, ich kann eine Enttäuschung kriegen, weil derjenige eine Absage erteilt, aber die Enttäuschung habe ich auch, wenn ich nichts mache und dann noch 2-3 Wochen drüber nachdenke oder sich vielleicht mein Leben lang verfolgt, hey, was wäre passiert, wenn? Und so habe ich jetzt den Gedanken, okay, hat eh schon Nein gesagt, also Nein habe ich ja sowieso schon. Das kann sich nur zum Positiven ändern. Und deswegen bin ich da viel offener, einfach auf Leute zuzugehen, zu fragen und sich eben nur durch das Jahr ändert sich was. Und da habe ich lange für gebraucht, um zu der Erkenntnis zu gelangen, dass das nicht so schlimm ist, wenn man Leute mal fragt und dass ich das nur zum Positiven wenden kann. Und ja, seitdem hat sich auch vieles positiv geändert.
Schön. Ja, es ist einfach so wahr, ne? Also ich habe das ja auch irgendwie gemerkt, alleine den Podcast, als ich den gestartet habe. Und am Anfang ist die Hürde ziemlich groß, irgendwie auf Leute zuzugehen, weil du Angst vor dem Nein hast. Und dann fängst du aber an und du merkst irgendwie, da wo du die Arme aufmachst, dann wirst du irgendwie auch mit offenen Armen empfangen, ne? Und ich glaube, da ist die Angst vor dem Nein oftmals so groß, dass man Dinge nicht tut. Und das ist so schade, weil es eigentlich überhaupt total unberechtigt in vielerlei Hinsicht ist.
Ja.
Von daher, nee, schön. Die letzte Frage für das heutige Interview zieht sich auf den Kraftmensch. Und zwar glaube ich, dass jeder von uns Menschen um sich rum hat, die ihn inspirieren und die ihn zu dem Menschen machen, der er letztendlich auch ist. Das muss nicht nur ein Mensch sein, aber vielleicht gibt's einen besonderen Menschen bei dir, der dein Kraftmensch ist. Und vielleicht magst du uns den verraten und warum das so ist.
Wenn ich nur einen Menschen nennen darf, dann würde ich meine Freundin nennen. Wir sind noch nicht so super lange zusammen. Jetzt ein Jahr, aber sie inspiriert auf jeden Fall, weil sie einfach so umtriebig ist und so viele Dinge gleichzeitig machen kann und immer viele neue Ideen hat. Und ich bin eher so der gemächliche Typ, der ruhige Typ, der sehr rationale Typ. Und da inspiriert sie einen auf jeden Fall, dass sie sehr viele DIY-Projekte und so macht. Also sie sieht einfach in vielen Dingen oder in allen Dingen sieht sie einfach nur Möglichkeiten, wo ich viel zu lange drüber nachdenken würde oder einfach so, muss ich jetzt nicht machen. Und sie macht da immer tolle Dinge draus. Das inspiriert mich. Auch im beruflichen Kontext macht sie da sehr vieles gut, wo ich mir was abschauen kann. Und sie inspiriert einen dazu, auch selber weiterzumachen, weil man sieht, okay, wenn der Partner so Gas gibt und sich selber auch immer weiterentwickelt, dann hat man auch Spaß, sich selber weiterzuentwickeln,
klar,
weil man den Partner einfach, ja, weil man das gemeinsam machen kann, weil man folgen möchte.
Schön. Toll. Sie wird sich bestimmt freuen, wenn sie das hört. Nee, cool. Wir sind am Ende des heutigen Interviews. Ich fand es mega spannend, einfach mal so in dieses Thema Schlaf hineinzuschauen, zu gucken, was steht dahinter. Es ist so viel Individuelles, ne, so ein individuelles Thema und ich glaube, es ist gut, dass es Menschen wie euch gibt, die sich dem Thema annehmen und da ja wirklich auch ganz, ganz vielen Menschen einen positiven Uplift in ihrem Leben geben können. Von daher vielen Dank euch dafür und dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Wenn ihr Bock habt oder wenn ihr sagt, ich möchte was an meinem Schlaf ändern, dann könnt ihr natürlich jederzeit auf Fabian zugehen. Ihr findet Fabian, vielleicht sagst du das gerade nochmal am besten, wo findet man dich?
Genau, man findet uns einfach auf schlafonaut.de, das ist wie der Astronaut, nur mit Schlaf. Und dann findet ihr dazu alle wichtigen Informationen, unser YouTube-Kanal, unser Coaching-Angebot oder wie man uns kontaktieren kann. Also Schlaf und Naut bei Google eingeben und ihr werdet nicht drum rumkommen, uns irgendwie zu kontaktieren.
Super cool. Nee, perfekt. Und ja, dann danke dir und dann sage ich danke an euch fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann!